Radio 1.
Ich habe ja versprochen, dass wir in dieser Sendung einen literarischen Schwerpunkt haben. Wir haben zwei tolle Autoren heute. Wir tauchen jetzt ein in eine sehr besondere Familiengeschichte. Sie beginnt Mitte des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion noch, in einem Dorf unweit von Kasan, und endet ungefähr heute genau dort, Anfang, Ende, Schaukelstuhl. Und sie erzählt von Tanja, Nina, Lena und Valja, vier Generationen von Urgroßmutter, Großmutter, Mutter und Tochter. Das Pferd im Brunnen heißt dieser Roman von einer sehr besonderen Erzählerin, die wir bisher eigentlich eher als sehr besondere und tolle Schauspielerin kennengelernt haben. Hier ist Valerie Ceplanova.
Guten Abend.
Guten Abend. Bevor wir über den Roman sprechen, du hast gerade in Salzburg Nathan gespielt.
Mhm, Nathan den Weisen.
Nathan den Weisen. Bist du schon wieder in diesen anderen Sphären in der Welt hier zurückgekommen? Ich meine, jetzt gleich in eine nächste aufregende Episode.
Das war ja so merkwürdig passend. Ich bin ja eingesprungen beim Nathan.
Ja, genau, du bist eingesprungen.
Ich hatte 23 Tage und der Nathan endete am 12. und am 15. erschien das Buch. Und es war wie so ein Begleiter, der mich zum Buch geführt hat.
Wie ist das denn eigentlich? Ich meine, du hast schon viele Premieren erlebt. Ne? Mhm. Und das ist ja nur eine ganz besondere, die Buchpremiere kommt ja erst noch, aber das erste Mal tatsächlich den eigenen Roman in der Hand zu halten. Ich glaube, der erste Moment ist ja, glaube ich, das Buch selbst in der Hand zu halten, oder?
Absolut. Und es ist auch was ganz anderes, ganz allein dafür einzustehen.
Genau.
Als ich vor den Handelsvertretern lesen musste, war ich knallrot wie ein kleines Mädchen.
Also muss man dazu sagen, es gibt immer die Handelsvertreter sind die Verlagsvertreter,
Verkäufer,
die dann
genau dann
in die Buchhandlung gehen und sagen, das ist dieser Roman, den müsst ihr unbedingt ganz weit nach vorne stellen.
Genau. Und vor denen durfte ich lesen. Und etwas anderes, wenn ich etwas lese von Lessing oder Schiller, was auch immer, da bin ich ganz ruhig. Aber wenn ich selber dafür einstehen muss, das macht richtig Bammel.
Ja, und hat sich das dann gelegt? Die leuchtenden Augen der Verlagsvertreter?
Das hat schon gut getan, aber es bleibt. Ich habe ja das Buch dann eingelesen.
Ja.
Und das war ein ganz toller Vorgang, denn ich bin natürlich Schauspielerin, die dann auch Schwächen eines Romans oder Textes ein bisschen ausbügeln kann. Und dann merkte ich so, dass ich manchmal denke, oh, das ist aber gut geschrieben. Oder da muss ich ein bisschen heben oder stützen, das muss noch besser werden. Und das war ein ganz toller Vorgang, das eigene selbst zu vertonen.
Genau, also vor allem nicht darüber nachdenken zu müssen, wie möchte der Autor oder die Autorin das betont wissen. Weil es ist
allerdings saß der Regisseur, der mich begleitete, und fühlte sich dann ermächtigt, mich ständig zu fragen, können wir nicht das Wort ändern? Das finde ich nicht so passend.
Wirklich?
Ja.
Was hast du
das? Das habe ich dann streng unterbunden und gesagt, es bleibt alles, wie es ist. Das Ding ist fertig.
Okay, sehr gut. Dann reden wir mal über das Ding. Ich habe schon so ein bisschen den Rahmen klar gemacht. Also die Geschichte beginnt und endet, wie gesagt, in Kasan, wo auch du geboren wurdest, also in der Nähe von Kasan, ein kleines Dorf. Das ist kein Zufall. Also ich denke mal, es hat schon auch was mit deiner Geschichte zu tun. Inspiriert von deiner Familiengeschichte?
Genau, ich habe begonnen im Zentrum mit meiner Großmutter und musste aber feststellen, dass es gar nicht so leicht war, über sie Dinge herauszufinden, da viele Menschen schon gestorben sind oder nicht drüber sprechen möchten. Und so hatte ich Erinnerungen, Versatzstücke, die ich jetzt angesammelt habe. Und irgendwann habe ich gewagt, das erste zu erfinden. Das habe ich ganz mit Herzklopfen verschickt an die Lektorin. Und es hat ihr besonders gut gefallen. Und dann dachte ich, na gut, dann kann ich auch bestimmte Dinge verdrehen oder so mir bauen, wie ich das erzählen möchte. Und so ist es eine Mischung.
Genau, aber das sind eben drei Frauen, die so oder so ähnlich tatsächlich auch in deiner Familie waren.
Also die Urgroßmutter, die Großmutter, meine Mutter und ich selbst.
Genau. Du hast was ich total beeindruckend finde. Man wird sofort reingezogen in die Geschichte. Und das ist auch deiner Sprache zu verdanken. Also man ist sofort in diesem Dorf. Man ist sofort in den Geschichten und sieht die Figuren. Du beschreibst sie sehr, sehr sinnlich. Man sieht sie. So. War dieser Ton sofort da? Also hast du sofort, oder musstest du lange suchen, wie beschreibe ich jetzt meine Großmutter? Oder wie beschreibe ich jetzt eine bestimmte Szenerie und eine Szene? Oder war das eigentlich schon da?
Ich habe immer sehr viel geschrieben als junge Frau als erstes und habe aber so mit 20, 25 beschlossen, dass ich nicht genug Talent habe zum Schreiben. Und dann habe ich es heimlich getan.
Hat das jemand gesagt?
Nein, ich habe es selbst beschlossen. Aber ich habe Stapel über Stapel geschriebenem, viele Gedichte. Und Das war eine Riesenüberraschung, dass plötzlich der Rowohlt Verlag eben auf mich zukam, eine junge Lektorin von 30 Jahren, und mir sagte, ich bin der Meinung, Sie können schreiben.
Aber dann musst du ja vorher was gelesen haben.
Nein. Sie kannte mich nur von der Bühne und von der Art, wie ich schreibe, hat sie beschlossen, dass ich das kann. Und ich war so berührt von diesem Willen dieser jungen Frau, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich muss das jetzt auch machen. Und der Ton war tatsächlich sofort da. Das heißt, das erste Kapitel, aus dem ich gleich ein bisschen lese, das ist so herausgekommen.
Ja, also das ist wirklich etwas, also man ist sofort bei den Figuren und erlebt die mit der Erzählerin. Du erzählst das ja nicht chronologisch, sondern du springst auch in der Geschichte. Und da habe ich so gedacht, das ist tatsächlich so, wie Erinnerung ja auch funktioniert. Ne? Also genau. Dass unsere Erinnerung ist ja nicht chronologisch, die ist nicht linear, sondern wir denken, ach, was war vorgestern, was ist morgen und was war vorvorgestern. Also so ähnlich war das auch für dich, ja, dieses Erzählen.
Ich habe die Kapitel sofort aufgeschrieben.
Ja.
Also die Reihenfolge, die ist so, die erschien mir so logisch, die ist so mir in meinen Kopf gekommen. Und ich war ganz überrascht, dass meine Lektorin sagte, ja, so bleibt das auch.
Ja. Was jetzt die, jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über die Geschichte und die vier Frauen gesprochen, also die ja irgendwie zusammenhält, die eigene Geschichte, die Familiengeschichte, durch die auch ein Riss geht. Das Ende der Sowjetunion, sie leben trotzdem ihr Leben weiter und also sie bleiben aber nicht unbeeindruckt von dem, was passiert ist. Wie würdest du das beschreiben? Wie greift die Geschichte, die große Geschichte hier in diese Familiengeschichte ein?
Ich denke, oder was mir wichtig war zu erzählen, ist, wie Frauen immer weiter diese Dinge tun, wie Kinder erziehen, den Garten pflegen, sich um Alte kümmern, egal welches politische System gerade stattfindet. Mhm. Und in meinem Buch verschwinden die Männer aus sehr unterschiedlichen Gründen. Der eine kommt mit dem Zerfall der Sowjetunion nicht zurecht, der andere stirbt am Herzinfarkt, der nächste wird durch den Krieg weggenommen und die Frauen bleiben und kitten diese Geschichten aneinander. Und mir war wichtig zu erzählen, wie diese Frauen das tun.
Ja.
Sie versuchen dann ihre Kinder durchzubringen und ihre Geschichte weiterzuerzählen.
Ja, die Geschichte, die ja dann, also was ja auch wieder eine Übereinstimmung mit deiner Geschichte ist, nach Deutschland führt.
Genau.
Genau.
An die B77.
An die B77, genau. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man dann zu viel verrät, was es mit dem Pferd im Brunnen auf sich hat.
Also es ist, doch, das ist wichtig, glaube ich. Das
genau.
Das habe ich selber gar nicht gewusst. Mir hat man als Kind erzählt, es gäbe auf einem Hügel einen Brunnen, da lagen Bretter. Und mein Onkel sagte, da ist ein Pferd hineingefallen. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Also ein Brunnen, wie ist es da reingefallen? Liegt es da noch? Das heißt, ich saß als kleines Mädchen immer in diesem Brunnen. Und später habe ich erfahren, dass schon meiner Mutter diese Geschichte erzählt wurde und wohl auch sogar meiner Großmutter. Das heißt, es ist sehr, sehr alt, ist dieser Brunnen mit diesem Pferd. Und ob da wirklich ein Pferd hineingefallen ist, weiß niemand.
Okay, aber es hat ja auch so was Metaphorisches für die Geschichte. Wenn Sie wissen, warum... Wenn Sie wissen wollen, warum, sollten Sie wirklich diesen wunderbaren Roman lesen. Er ist schon erschienen am 15. August, aber es wird eine Buchpremiere geben, ich glaube am 27. September. In der Volksbühne. Genau, mit Valerie Ciplanova. Erschienen bei Rowohlt, 190 Seiten, 22 Euro. Und wir bekommen gleich das Privileg einer Lesung von dir. Es gibt das Hörbuch dazu, aber wir hören gleich Valerie Ciplanova mit dem Anfang des Romans. Danke, dass du bei uns warst.
Sehr gern.
Bist das Pferd im Brunnen, so heißt der Roman, der erste Roman von Valerie Ciplanova. Er ist gerade erschienen am 15. August, am 27. September ist die Buchpremiere in der Volksbühne und jetzt ist die Buchpremiere bei uns. Valerie Ciplanova liest.
Der Schaukelstuhl. Seit 9 Jahren steht in diesem Winter für Winter beheizten Zimmer in Russland ein Schaukelstuhl, auf dem niemand mehr sitzt. Vielleicht verstaubt er, vielleicht auch nicht. Wo sollte der Staub herkommen? Die Fenster werden nicht geöffnet, niemand trägt Dreck rein, kein Luftzug geht. Ich weiß nicht, ob die weißen Gardinen vergilben. Es könnte sein, dass sich die alten Kerzen verbiegen von der hartnäckigen Zentralwärme von Oktober bis März. Von Zeit zu Zeit, alle paar Monate vielleicht, fällt so eine Kerze herunter und macht einen dumpfen Ton auf dem blumigen Teppichboden, auf dem niemand mehr geht. Auf den Regalen des Einbauschranks stehen ihre Fotos. Das pralle, runde Gesicht mit dem schwarz-weißen, roten Kirschmund in der Mitte und das glänzende, streng gewellte Haar. Als sie starb, im benachbarten Krankenhaus, so hat mein Onkel es mir erzählt, bat sie um drei Dinge. Einen Kamm, einen Lippenstift und einen Spiegel. Sie hat sich dann allein zurechtgemacht und ist allein gestorben. Als ich sie kennenlernte, war ich 17. Ich hatte sie oft gesehen als Kind, aber sie war stets unterwegs, vom Einkaufen zur Arbeit, von einer Warteschlange zur nächsten, auf hohen Absätzen mit strammen Fesseln, die kleinen Brüste stets frech nach vorn gestreckt, laut und zornig und so charmant mit ihren kleinen flachen Zähnchen lächelnd. Ein Glockenlachen hatte sie, fast blechern. Ich wusste nicht, ob ich sie mochte. Sie war nicht größer als 1,60 und achtete stets darauf, dass ihre kleinen Pullover und Blusen zu ihren kleinen Röcken passten. Sie hatte keine Gelegenheit, einen eigenen Geschmack auszubilden. Sie kaufte, was sie fand, in benachbarten Geschäften und sie nähte und strickte sich das Fehlende zusammen. Dennoch gelang es ihr, ein Muster mit einem anderen auf eine Art und Weise zu kombinieren, dass es beiläufig und anziehend zugleich war. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich sie jemals um etwas bitten oder nach etwas fragen gehört hätte. Sie sagte, was sie wollte, in einem unmissverständlichen Ton. Ich sehe sie vor mir als eine Vorbeilaufende, mit kurzen, festen Schritten. Sogar ihre Hausschuhe hatten einen erhöhten Keilabsatz. Auf denen lief sie kilometerlange Wege auf unseren 70 Quadratmetern zwischen Küche und Bad und den verwinkelten Zimmern. Das Fischgrätenparkett stöhnte unter ihr auf und auch meine Mutter und mein Onkel schienen den Kopf ein wenig einzuziehen, wenn sie vorüberstürmte. Mir war, als hätte sie auf jede ungestellte Frage eine Antwort. Die Antworten schienen wie einstudiert, kein Stammeln, kein Zögern, nur ein fester, harter Schuss. Es wirkte, als würde sie ihre Kraft aus diesen Schüssen beziehen, die Augen stets auf der Suche nach der nächsten Beute. Tatsächlich schienen mir meine restlichen Verwandten in ihrer Anwesenheit wie Beute, unsicher und geduckt. Erst wenn sie gegangen war am Morgen, entspann sich die studentische Stimmung in unserer Küche. Wenn meine junge Mutter den Kaffee mahlte und das Brot in den Schmand tunkte, das Radio lief und mein Onkel kauend in eine Illustrierte vertieft seinen Kaffee schlürfte, mich wie ein Kätzchen auf dem Schoß. Es gab einen geteilten Tag, während sie fort war und nachdem sie zurückkam. Ich wusste nicht, wohin sie ging. Kaum war sie am Abend wieder da, hörte ich Befehle klappern wie die Topfdeckel in der Küche und wieder schienen alle ein paar Zentimeter kleiner zu werden. Das Wasser im Badezimmer wurde für mich eingelassen und sie rief etwas aus der Küche und meine Mutter eilte hinaus, um zu hören, was sie dieses Mal vergessen oder falsch gemacht hatte. Ich erinnere mich nicht, dass sie mich jemals gehalten oder getragen hätte, aber angesehen hat sie mich. Und diesen Blick aus ihren stechenden Augen, den spüre ich noch heute. Mit 17 lernte ich sie also kennen. In welcher Beziehung sie zu mir stand, das konnte ich nicht ausmachen. Sie hatte meine Mutter geboren, das wusste ich. Und wir wurden Freunde, später dann. Zwei, die Sauerkraut mit gebratenen Kartoffeln aßen, fast jeden Tag. Ich besuchte sie damals, weil ich herausfinden wollte, woher ich kam. Ich glaube, ich hatte das in einem Roman gelesen. Und da Romane meine Erziehung ersetzten, tat ich, was dort stand. Sie war einverstanden und fragte nicht viel. Wir saßen in der Küche an einem rechteckigen Tisch mit einem blau-weiß karierten Plastiktischtuch und ich fragte sie, wie das war, damals im Krieg. 5 oder 6 muss sie gewesen sein. Da wurde sie von ihrer Mutter ins Lazarett mitgenommen. Zwischen den eisernen Liegen mit den vielen verbundenen Armen und Beinen lief sie dann hin und her und bezauberte die verwundeten Soldaten. Das war nicht schwer, ein Lächeln genügte. Die schwarzen, festgeflochtenen Zöpfe baumelten rechts und links und sie hatte auch schon das eine oder andere Lied auswendig gelernt. Das sang sie dann, an die Gitterbetten gelehnt. Dafür bekam sie ein Bonbon und dann ging es weiter in den nächsten Saal, bis sie müde wurde und einfach irgendwo zusammengerollt liegen blieb. Wenn ihre Mutter dann später nach ihr suchte, hieß es, Nina? Ja, Nina, die ist da und da. Sie schläft. Kaum war sie 7, begann die Plackerei. Fußböden waschen, die dunklen, breiten Bretter schrubben auf den Knien. Viele hatten Mitleid und wer noch Arme zum Schrubben hatte, der half dem kleinen Gör. Dieser Geruch nach Watte, Medikamenten und Reinigungsmitteln, diese spitzen Gegenstände, die zu Boden fallen, das sollte sie ihr Leben lang begleiten. Sie wurde Krankenschwester und viel später werde ich in den Schränken ihrer Wohnung Watte und Desinfektionsmittel für eine ganze Station finden und in einem Nachtkästchen ein vollständiges Zahnarztbesteck. Gute Schuhe hatte sie nicht, erst recht nicht im Winter. Und so kam es, dass sie schon bald krank wurde und krank blieb. Fast ein ganzes Jahr war sie bettlägerig, dann lange auf Krücken und später im Studium hatte sie einen Stock. An dem ging sie die langen Flure der Berufsschule entlang und machte aus ihren wackeligen Schritten den festen Schritt, den ich an ihr geliebt habe.
Valerie Ciplanova, vielen Dank für diesen Roman. Wir könnten dir noch stundenlang zuhören. Das können Sie tun. Es gibt ein Hörbuch oder Sie lesen selbst. Wie gesagt, bei Rowohlt erschienen. Am 27. September gibt es die Buchpremiere in der Volksbühne. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das Pferd im
Buch. Ich danke auch. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.